Wir haben minimale Vorbereitung uns gar nicht über die Reihenfolge verständigt, aber ich würde sagen, was vor Augen liegt, Frau Kocker beginnt und ich stelle Sie ganz, ganz kurz vor. Sie haben hier drei Mitglieder der Akademie der Wissenschaften aus ganz unterschiedlichen Fachbereichen vor sich sitzen. Hanna Kocko war bis 2022 Professorin in Zürich und demonstriert die Wirkungskraft der Alexander von Humboldt-Professuren, denn die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Universität Mainz haben sie nach Mainz gelockt und in Mainz arbeiten sie an einem von ihnen aufgebauten Institut, einer Abteilung für theoretische Biologie. Und ich würde sagen, jetzt stellen Sie sich selbst durch Ihren Beitrag über Zeit in Ihrer Wissenschaft vor. Herzlich willkommen.
Muss ich da irgendwas machen? Ja. Hier zuerst mal eine schlechte, fürchterliche Nachricht. In 250 Millionen Jahren wird es schwierig auf dieser Erde. Das haben Forscher letzten September so herausgefunden und das wurde dann auch überall in den Medien so berichtet. Und wie das hier steht, also das ist nur so ein Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung, dass das auch das Ende der Menschheit bedeutet. Das haben die Forscher allerdings nicht gesagt. Was die Forscher geschrieben haben, ist, dass sie das Klima der zukünftigen Erde modelliert haben, dann kommen nämlich die Kontinente wieder zusammen und was das dann bedeutet, ist, dass es richtig heiß wird. Also hier sehen wir die Skala, da gibt es 60 Grad in der Mitte und dann kommt natürlich die Frage, also alle unsere Bemühungen, um den Klimawandel ein bisschen langsamer zu machen, ist das jetzt irgendwas, was wir wegschmeißen sollten? Natürlich nicht. Also wir müssten hier verstehen, was bedeuten eigentlich 250 Millionen Jahre? Und hier habe ich eigentlich nichts gegen die Süddeutsche Zeitung, das haben eigentlich alle Medien überall in der Welt ein bisschen falsch verstanden. Also wenn ich jetzt frage, wie sieht es eigentlich mit den geologischen Epochen aus? Also hier haben wir Permzeit, Trias, Jura, hier haben wir die 250 Millionen Jahre. Und hier haben wir den Menschen, das ist eine Silhouette einer Frau und wahrscheinlich mit der Laptop-Tasche, also das ist etwas, was erst ganz jetzt in der letzten Zeit passiert ist, aber sagen wir mal so, Mensch als biologisches Wesen, wie alt sind wir denn, wenn wir das Ganze über 250 Millionen Jahren betrachten? Und dann sind wir eigentlich nur hier ganz am Ende angekommen. Und was ist hier sonst so passiert? Also vor 250 Millionen Jahren, da waren ganz zufällig auch die Kontinente zusammen. Da war das Klima auch anders als heute. Aber was ist denn so inzwischen passiert? Also hier viele von Ihnen kennen vielleicht dieses Ereignis vor 66 Millionen Jahren. Das war das Ende von den meisten Dinosauriern. Ich sage das absichtlich, die meisten. Und dazu komme ich noch. Also, aber das war so in der jüngsten Zeit, würde ich sagen, im Vergleich zu 250 Millionen Jahren. Was war da los? Da gab es auch ein riesen Massenaussterben, noch größer als damals hier. Zum Beispiel in den Meeren am Ende der Permzeit. Die Trilobiten gab es danach nicht mehr. 95% von allem Leben im Meer ist einfach ausgestorben. Nichts mehr von das haben wir heute. Wie ging es eigentlich den Dinosauriern damals? Also haben die das irgendwie überlebt? Das haben sie nicht, weil es überhaupt noch keine Dinosaurier gab. Das hat erst danach angefangen. Und das war auch eine sehr lange Zeit mit sehr viel Vielfalt, auch diese Viecher mit viel Federn. Das sind ja natürlich die Vorfahren der heutigen Vögel. Es gab auch Tyrannosaurus Rex ganz am Ende. Hier ist ein Baby, nur dass man auch sehen kann, die hatten wirkliche Lebenszyklen. Und etwas, was man immer betonen muss, dass es gibt zum Beispiel mehr Zeit zwischen Stegosaurus und Tyrannosaurus Rex als zwischen Tyrannosaurus Rex und uns. Also die Zeitspannen sind riesig. Was ist denn danach passiert? Also die Dinosaurier haben tatsächlich überlebt, manche von denen, die mit Federn. Und es gab auch größere danach. Heute gibt es etwa 10.000 bis 11.000 Dinosaurierarten auf diesem Planeten. Ich habe heute so ungefähr 20 vom Zug aus gesehen, auf dem Weg von Mainz nach Berlin. Also wenn Sie vielleicht Kinder zu Hause haben, die sind ganz traurig, weil sie gerade gelernt haben, dass die alle Dinosaurier ausgestorben sind. Sie haben meine Erlaubnis zu sagen, das stimmt gar nicht. Wir können einfach einen Waldspaziergang sehen und die Zeit der Dinosaurier geht einfach weiter. Es gibt zweimal so viele Arten von Dinosauriern heute auf der Erde als Säugetierarten. Aber das ist jetzt also, was in der Vergangenheit passiert. Und wie ist es eigentlich dann, warum machen wir uns so viel Sorgen um die Zukunft 250 Millionen Jahren von jetzt? Ich glaube, das ist so psychologisch das Gleiche wie unsere eigene Sterblichkeit, haben wir auch so ein bisschen, wir fühlen uns ein bisschen betroffen. Also in 100 Jahren gibt es mich nicht. Aber irgendwie mache ich mir nicht so viele Sorgen um, dass ich vor 100 Jahren eigentlich nicht auf der Erde war. Und das ist so etwas, was mich zu meinem eigenen Forschungsgebiet eigentlich bringt. Und keine Sorge, das ist eigentlich meine letzte Folie hier. Ich bin nämlich keine Paläontologin. Ich arbeite eher mit Evolutionsprozessen wie die Vielfalt von Prozessen, die uns älter, also das Altern, wie das eigentlich im Körper passiert. Und warum gibt es langlebige Organismen, warum gibt es sehr kurze Lebenszyklen? Und hier ist ein wunderschönes Beispiel, wie es aussehen kann. Also hier sehen wir einen jungen Mann mit einem Vogel. Hier ist, das ist derselbe Mann, 42 Jahre später. Und derselbe Vogel, also nicht nur die Vogelart, sondern das Individuum wurde beringt. Und wie man hier sieht, also George Dunnett has manifestly aged over the intervening 42 years, the seabird has not. Und das ist etwas, was, also ich habe nicht Zeit genug hier, um alle diese spannenden Themen hier jetzt Ihnen vorzuzeigen, also wie wir das eigentlich forschen, aber ich möchte einfach nur mit einem Gedanken hier meinen Mini-Vortrag enden, nämlich es ist eigentlich sehr spannend, dass das Leben selbst irgendwie unsterblich ist. Also meine Zellen haben Adaptionen, die kommen, die sind schon von damals, vor Milliarden von Jahren geprägt worden. Aber jedes Individuum wird sterben und innerhalb einer kürzesten Zeit, wenn wir an das Ganze denken. Und das ist schon bemerkenswert und auch sehr schön, finde ich. Also danke.
Liebe Frau Kocko, ganz, ganz herzlichen Dank. So wie Ihr Leben durch die Alexander von Humboldt Stiftung geprägt ist, hat Cornelia Woll eine Beziehung zur Max-Planck-Gesellschaft, Trägerin der Otto-Hahn-Medaille. Wir sind präsidiale Nachbarn, darf ich so sagen. Nur der Gendarmenmarkt trennt uns und er trennt uns im Augenblick noch ziemlich schlimm. Das wird aber besser werden. Sie ist Präsidentin der Hertie School of Governance und dort Professorin for International Political Economy. Dass Sie in Bremen ausgebildet worden sind, aber dann so eine wunderbare Doppelpromotion zwischen Paris und Köln hinter sich gebracht haben und auch noch in Chicago eine Zeit verbracht haben, zeigt, wie international Sie sind und wie dankbar wir sein dürfen dafür, dass Sie jetzt die Nachbarin sind und wir in vielfältigen Beziehungen verbunden sind. Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
Danke, Herr Markschies, für die nette Einleitung und meine Damen und Herren, guten Abend. Was hat das Thema Zeit mit meiner Forschung zu tun? Als Politikwissenschaftlerin beschäftige ich mich gleichzeitig zu viel oder viel und wenig mit der Zeit. Und um das zu erläutern, darf ich einen kurzen Abstecher machen zu der Frage, die uns heute Abend füllend beschäftigen wird. Was ist denn eigentlich Zeit? Im Altgriechischen kennt man für Zeit zwei Begriffe, Chronos und Kairos. Chronos, der Vater von Zeus, ist die unaufhaltsam vorantreitende, gnadenlose Zeit, die uns Menschen von der Geburt bis zum Tode treibt. Kairos, der jüngste Sohn von Zeus, steht für die Gunst der Stunde, den richtigen Moment, die intensiv erfahrene Gegenwart. Kronos beschreibt also die quantitative, messbare, geordnete Zeit. Kairos, die qualitative, dimensionslose Zeit, die man nur im Jetzt erfahren kann, die somit aber auch die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Wir alle wissen, dass intensiv gelebte Minuten, von Glück oder von Schrecken geprägt, sich wie Stunden anfühlen können. Und wir sprechen von Zeitqualität, wenn wir das Zusammenspiel von Ereignissen als Erklärung für Veränderungen bemühen wollen. In den Sozialwissenschaften ist die Zeit oft nur im Hintergrund, als rationale Vermessung des Geschehens. Wir versuchen dann, die gesellschaftlichen Entwicklungen zu ordnen, indem wir sie in Zeiten einteilen, in prägende Strömungen, nach Paradigmenwechseln suchen, Zäsuren oder Bruchstellen identifizieren. Natürlich hilft es dem Politikwissenschaftler, wenn dann sogar die eigene Regierung eine Zeitenwende ausruft. Wir beginnen dann eifrig zu untersuchen, ob man dieser Ankündigung Glauben schenken darf. So kann die Perspektive ein Vogelflug sein, wo die Zeit ehrgeizig in jahrhundertlange Langzeitphänomene geordnet wird. Fernand Braudel würde von Longue Durée sprechen. Oder wir untersuchen die Dynamik von Jahrzehnten oder manchmal auch nur Jahren nach ihrer Pfadabhängigkeit. Dennoch folgen Perioden aufeinander so brav wie die Ursachen und Wirkungen, die wir nach vorne stellen wollen. In meiner Arbeit zur politischen Ökonomie folgen auf Wirtschaftskrisen Kriege, danach Phasen der staatlichen Steuerung, Expansion von Marktdynamiken, weitere Krisen und erneut staatliche Eingriffe. Zeitqualität wird selten in solche Analysen mit einbezogen. In quantitativen Studien, wenn zum Beispiel Entwicklungen in verschiedenen Ländern miteinander verglichen werden, findet man oft die bezeichnend benannten, und ich darf hier mal schnell aus dem Englischen übersetzen, Dummkopfvariablen, Year Dummies, die als Platzhalter prüfen sollen, ob ein Modell ohne Zeitkontext funktioniert. Und erst wenn eine solche Dummkopfvariable aufmüpft, überprüft der Wissenschaftler, ob die Zeitqualität des Jahres 1933, 1945, 1968 oder 2008 auf andere Themen aufmerksam macht. Manchmal wird die Zeit bei uns aber auch zum Forschungsobjekt. Zeitstudien untersuchen, wie wir Zeit nutzen und Arbeit aufteilen. Wir erforschen, wie der Zeit Wert zugeschrieben wird, unter welchen Umständen sie in einen Markt integriert oder verkauft werden können und wie wir Zeit schulden. Allein dieses Phänomen ist eine wichtige Zäsur mit der Lehre aus Bibel oder Koran, die Gott als Besitzer der Zeit sehen, was Zeit unverkäuflich macht und das Zinsverbot erklärt. Trotz dieser spannenden Themen beneide ich Wissenschaftler aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel die Physiker, die Zeit und Raum immer zusammendenken, die Zeit verbiegen können, in Schlaufenformen relativieren und theoretisch auch rückwärts denken. Zeitreisen kennen wir auch aus der Literatur, genauso wie das gegen den Strom schwimmen eines Benjamin Buttons. Kairos, die intensiv gelebte Gegenwart, die Gunst der Stunde, ist den Humanwissenschaftlern präsenter als den Sozialwissenschaftlern. Bei uns wird die Zeit selten reif. Lediglich die Anthropologie verweist auf kritische Momente oder Critical Junctures, die sie durch dichte Beschreibung identifiziert. Was die chronologischen Beiträge der Sozialwissenschaft dennoch leisten können, ist Dynamiken und Regelmäßigkeiten zu identifizieren, die auch für einen Blick in die Zukunft relevant sind. Schon Karl Marx verwies auf Hegel, als er schrieb, die Geschichte wiederholt sich immer zweimal, zuerst als Tragödie, dann als Farce. Und gerade mit dem Blick auf die Politik möchte ich daher hoffen, dass die Wissenschaft helfen kann, die Bedrohung unserer demokratischen Ordnung zu benennen und so unsere Gesellschaft zu schützen zu können, bevor es zu spät ist. Vielen Dank.
Um mit der Miniserie der organisationsbezogenen Vorstellungen fortzufahren und nach der Max-Planck-Gesellschaft und der Otto-Hahn-Medaille und der Alexander von Humboldt-Professur von Frau Kokko nun noch eine weitere Organisation, der wir eng verbunden sind, zu nennen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat Anita Traninger mit dem Leibniz-Preis des Jahres 2023 ausgezeichnet. Und so wie ich bei Frau Woll manche Orte genannt habe, könnte ich jetzt von Belfast, Madrid, Salamanca, Oxford, Washington viele Orte der Ausbildung und Fellowship nennen. Erzogen, ausgebildet an der Freien Universität nach Zeiten in Wien, ist sie heute Universitätsprofessorin für romanische Philologie, nicht wahr, Günther, ein Stolz der Freien Universität, und hat das Exzellenzcluster Temporal Communities Literatur als Praxis in globaler Perspektive mit begründet, aufgesetzt und geleitet. Und jetzt freuen wir uns über deinen Impuls.
Herr Präsident, vielen Dank. Meine Damen und Herren, Freundinnen und Freunde der Akademie, so schön, diesen Raum so voll zu sehen. Guten Abend von mir. Ich bin, wie Christoph Markschies sagte, Literaturwissenschaftlerin, Romanistin, habe einen Schwerpunkt in der Rhetorik und in der Literatur der frühen Neuzeit. Ich vertrete also eine historische Literaturwissenschaft und nicht die Gegenwartsliteratur. Und damit komme ich aber auch gleich zu einer ersten These, denn man könnte mit Gründen sagen, dass alle Literatur, die wir heute lesen, und alles, was wir heute als Literatur lesen, Gegenwartsliteratur ist. Wir lesen es, und da haben wir keine andere Wahl, durch die Brille der Gegenwart. Und wir lesen es in Formaten, in Ausgaben, in Digitalisaten, die unsere Gegenwart entsprechend ihren Maßstäben hervorgebracht hat. Das Buch ist, so hat Ernst Robert Curtius, einer meiner großen Vorgänger im Fach der romanischen Philologie, gesagt, immer real gegenwärtig. Um vieles realer, wie er auch gesagt hat, als zum Beispiel das Bild, die Kunst. Er hat antizipiert, dass die Kunstwissenschaften widersprechen werden. Ich kann auf diesen Disput jetzt nicht weiter eingehen. Aber Fakt ist, auch wenn es sich um einen Text aus entlegenster Zeit handelt, wenn wir ihn bei uns auf dem Sofa lesen, wenn wir die Oden des Horaz oder das Genji Monogatari aus Japan lesen, ist der Text immer ganz bei uns. Es geht also nicht um eine kategoriale Behauptung, sondern um eine Anmutung. Der Text, die Literatur, mutet uns gegenwärtig, präsent, nah an. Die Literatur ermöglicht uns zugleich aber auch Zeitreisen. Schon angeklungen, und Sie werden das auch im Programm gesehen haben. Auch hier im Salon Sophie Charlotte wird es heute noch um Zeitreisen gehen. Man wird Sie mit Lesungen aus literarischen Texten durch Zeit und Raum führen und entführen aus diesem Raum hier. Ich bin auch eine Zeitreisende als Literaturwissenschaftlerin, aber mein Auftrag ist ein anderer. Mein Auftrag als Zeitreisende ist, diese Nähe, die man empfinden mag, zu stören. Ich bin eine Störfunkerin in dieser Nähebeziehung zur Literatur. Bei mir geht es darum, die Mechanismen zu untersuchen, durch die Literatur diese Nähe simuliert oder produziert. Die Prämisse für diese Untersuchung ist, dass wir Literatur als ein Resonanzmedium begreifen. Der Begriff der Resonanz wird Ihnen geläufig sein. Er ist in der jüngeren Soziologie sehr prominent ausgespielt worden, als ein Terminus, der die Weltbeziehung des Individuums betrifft und das sich in Beziehung setzen des Individuums mit der Welt. In der Literaturwissenschaft denken wir ein bisschen anders über Resonanz nach. Wir fragen nämlich danach, wie Texte es schaffen, wie es der Literatur möglich ist, durch die Zeit bedeutsam zu bleiben und dies zu tun, indem sie sich ändern. Nämlich ganz abgesehen von allen materialen, editorischen, institutionellen, philologischen Zurichtungen, die einem Text zuteil werden müssen, damit er überhaupt durch die Zeit verfügbar bleibt, überleben Texte, weil sie semantisch nicht mit sich selbst identisch bleiben. Jede neue Lektüre verwebt einen Text mit neuen Anliegen, neuen Kontexten, neuen Assoziationen. Diese akkumulieren sich, werden aber auch wieder abgeschüttelt. Das Interessante ist, anders als die ältere Literaturwissenschaft gemeint hat, nicht das ideale, zeitlose, klassische ist es, was Literatur überleben lässt, sondern ihre Resonanzfähigkeit. Ich bin eine Zeitreisende, weil ich mich in die Position von früheren LeserInnen von Texten versetze, weil ich mir die Stationen der Zurichtung von Texten ansehe, mir ansehe, wie Seneca, über den wir heute mit Günter Ziegler im Literarischen Salon noch sprechen werden, wie Seneca in der Antike jemand anderer ist als der Seneca des Humanismus oder der Seneca, den wir heute kennen und lesen, wenn wir ihn denn noch lesen. Die Frage von Zeit und Literatur, Zeit- und Literaturwissenschaft ist also zentral für das, was ich tue. Und wenn ich darüber nachdenke, wie ich Zeit und Literatur am ehesten auf eine Formel bringe in der Relationierung, dann würde ich sagen, dass das Literarische ein bestimmtes Aufmerksamkeitsregime ist, das Texte und LeserInnen immer wieder neu zusammenbringt. Das Literarische ist in dem Sinn nicht eine zeitlose oder absolute Eigenschaft von Texten, sondern eine Beziehung, eine Form von Engagement zwischen einem sich laufend verändernden Objekt und sich laufend verändernden LeserInnen. Das ist vielleicht ganz kurz gesagt das, was die Literaturwissenschaft und die Zeit verbindet. Und ich freue mich auf unsere Diskussionen heute Abend. Danke Ihnen.
Hanna Kokko, Anita Traninger, Cornelia Wolf, von Herzen Dank für, ja, Appetizer würde man das im Englischen nennen, auf die vielen Dinge, die Sie im Salon erwarten. Und Sie wissen natürlich, dieses Telefon-Handy-Klingeln haben wir vorher lange geprobt.